Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Der nächste Montag steht an und das bedeutet, die nächste Sendung steht an. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 323. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute gibt es wieder einen bunten Themenmix. Ich habe mich dazu entschieden, nicht so ausführlich bzw. eigentlich gar nicht über die Spiele der Männernationalmannschaft zu sprechen. Es sind ja im Endeffekt nur Pflichtfreundschaftsspiele. Und da habe ich mir gedacht, da extra so explizit drauf zu schauen, das hebe ich mir mal ein bisschen auf für die kommenden Wochen, denn da gibt's genug zu diskutieren im Männerhandball. Jetzt geht's weiter mit dem DHB-Pokal unter der Woche und dann geht's auch weiter mit der Bundesliga und den internationalen Spielen in der Champions League und in der European League. Da startet ja auch zeitnah die Gruppenphase. Von daher kümmern wir uns da in den nächsten Sendungen dann drüber. Da haben wir genug Zeit, darüber zu sprechen. Allerdings, Männerhandball ist trotzdem Thema heute, gar keine Frage. Im zweiten Teil der Sendung begrüße ich nämlich Julian Rux von Handballytics. Er schreibt die Kolumnen unter anderem für die Handball-Bundesliga und auch für die EHF und hat sich beschäftigt mit dem Strength of Schedule. Das ist die Spielplanstärke und er hat analysiert, warum, welche Mannschaften wo in der Tabelle stehen und wie sie sich verbessert haben. Sehr, sehr interessant. Im Interview der Woche begrüße ich einen ehemaligen Nationalspieler, Mike Furig. Er hat in den 90ern bei der SG Wallau-Massenheim gespielt und mit dem Verein auch mehrfach die deutsche Meisterschaft gewonnen und erzählt aus seiner Zeit auch in der DDR, wo er aufgewachsen ist und was er heute so treibt. Und jetzt geht es aber erstmal um Frauenhandball, denn die SG BBM Bietigheim kann einfach nicht mehr verlieren. Über 60 Spiele haben sie jetzt mittlerweile absolviert in Serie ohne eine einzige Pleite und in der Champions League stehen sie nach den ersten 5 Spielen auf dem ersten Tabellenplatz. Warum, wieso, weshalb? Das bespreche ich mit dem Kollegen, der jetzt in der Leitung ist, Andreas Eberle von der Bietigheimer Zeitung. Schönen guten Tag, hallo.
Servus Sascha, ich grüße dich.
Das letzte Mal, dass wir beide übrigens miteinander gesprochen haben, ist schon eine Weile her. Das war am 22. Oktober 2018 in Episode 193, also grob 4 Jahre. Was hast du eigentlich in den 4 Jahren so getrieben?
Ich habe natürlich trotzdem fleißig gearbeitet bei der Bietigheimer Zeitung und auch unsere Top-Sportarten betreut, also unsere Männermannschaft, zweite Liga, erste Liga. Und die SG Frauen habe ich auch mitbegleitet und natürlich auch, was bei uns auch ganz wichtig ist, Eishockey, Bietigheim Steelers, die sind ja mittlerweile in der DEL gelandet und spielen momentan die zweite Saison.
Ja, tatsächlich, Eishockey ist in Bietigheim eine große Nummer, da muss ich direkt mal intervenieren bzw. nachhaken. Ist das größer als Handball in Bietigheim? Du hast gerade gesagt, es gibt ja noch die Männermannschaft in der zweiten Liga, die zwischendurch auch mal wieder in der ersten Liga gespielt hat, wenn auch nur für eine Saison. Es gibt die äußerst erfolgreiche Frauenmannschaft und eben diese Eishockeymannschaft in der DEL. Ist Eishockey Nummer 1 in Bietigheim?
Ah, das würde ich nicht sagen. Also wir sind eine Handball- und eine Eishockey-Hochburg. Das ist für so eine kleine Stadt, wie wir sie in Bietigheim-Bissingen sind, wirklich herausragend. Und wir behandeln die beiden Sportarten gleichberechtigt und beide haben jede Menge Fans. Und es ist für uns als Sportredakteure natürlich gigantisch, wenn man so erfolgreiche Teams hat. SG BBM, wie gesagt, das Maß der Dinge im Frauenhandball und die Steelers jetzt im zweiten Jahr in der DEL. Also das können manche Großstädte nicht bieten. Und nicht zu vergessen die Handballer, ne? Die auch vielleicht über kurz oder lang zum dritten Mal irgendwann in der Bundesliga landen werden. Dann wäre natürlich irgendwie in Bietigheim ja die Hölle los mit 3 Erstligisten.
Ja, aber das ist ja dann super zum Arbeiten. Also da hat man immer was zu tun. Das ist wirklich fantastisch. Und lass uns über die Frauenhandballmannschaft sprechen. Das hatte ich ja eingangs gesagt, dass wir das tun werden, weil diese Mannschaft ja einfach nicht mehr verliert. Kannst du dich pauschal erinnern, wenn sie das letzte Mal verloren haben?
Boah, das ist wirklich lange, lange her. Nein, kann ich tatsächlich gar nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, das wissen nicht mal die Spielerinnen und der Trainer.
Es gab auf jeden Fall Ende März 2021 eine Niederlage in Dortmund im Spitzenspiel. Damals ging es ja darum, wer wird deutscher Meister, wird es der BVB packen oder die Bietigheimer Frauen. Und da hat sich damals der BVB durchgesetzt. Aber danach kann ich mich auch an keine weitere Niederlage erinnern. Es sind mittlerweile, ich glaube, 61 ungeschlagene Spiele in Serie. Ist das korrekt?
Na, seit gestern sind sogar 62 und ich bin relativ sicher, dass am Mittwoch das 63. Spiel ohne Niederlage folgen wird. Da geht es dann im DHB-Pokal zweite Runde gegen den FSV Mainz 05.
Ja, Wahnsinn. Also was für eine sensationelle Serie. Lass uns darüber sprechen, beziehungsweise zunächst mal über die sportliche Aktualität in der Champions League. In der Bundesliga gewinnt die SG sowieso jedes Spiel gefühlt, also auch relativ hoch. Wobei zuletzt gab es einen, ich will fast schon sagen, knappen Sieg gegen die HSG Blomberg-Lippe. Da lag man zur Pause tatsächlich zurück, hat aber auch die Starspielerinnen geschont. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man sich entschieden, mal ein bisschen aufs Gaspedal zu drücken und hat dann relativ souverän gewonnen. Aber in der Champions League hat man tatsächlich nach 5 Partien auch noch keine verloren. Das ist ja das Phänomenale. Man hat unter anderem gegen den amtierenden Champions League-Sieger, gegen die Vipers aus Kristiansand gewonnen. Man hat den FTC mit 20 Toren geschlagen, 40-20 hat man dieses Spiel gewonnen vor einigen Wochen. Das war wirklich unglaublich. Und jetzt gegen Krim Ljubljana, gestern, du bist in der Halle gewesen, gab es auch einen Sieg.
Ja, stimmt. Also gestern war ich in der Tat in der Halle und habe einen relativ deutlichen Sieg am Ende dann wieder gesehen. Das war auch tatsächlich mal eine ganz neue Situation für die SG BBM. Da sind sie nämlich zum ersten Mal eigentlich wirklich als ganz klarer Favorit angetreten. Das hat auch der Trainer nach dem Spiel nochmal betont. Und eine etwas ungewohnte Situation, nachdem er ja eigentlich so ein bisschen auch als Underdog mal gestartet ist und dann tatsächlich einfach die ganzen Top-Teams dann nacheinander abgefertigt hat. Es gab ja dann tatsächlich nur einen einzigen Punktverlust in Rumänien, in Bukarest. Da ging es dann 28-28 aus. Das ist so praktisch, sonst hätten wir 62 Spiele mit Siegen. Ja, aber da lag die SG auch bis kurz vor Schluss mit 2 Toren vorne und dann gab es eben dieses Unentschieden. Wobei der große Höhepunkt war dann tatsächlich dieses Heimspiel gegen Kristiansand. Der Sieg mit 2 Toren Unterschied und da stand die Halle Kopf. Das ist schwer zu toppen, aber ich glaube, die SG hat noch einiges vor in dieser Saison und ich habe getitelt danach, die GAU geschrieben hat, das Verlieren verlernt und schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich traue denen das zu, was ich irgendwie vor der Saison im Kommentar geschrieben hatte, dass es an der Zeit ist, dass ein deutsches Team ein Final Four erreicht und ja, habe dann darauf hingewiesen, dass natürlich jetzt auch die Niederlagen mal kommen werden in der Champions League, aber ja, Stand jetzt nach 5 Spielen, sensationelles Abschneiden. Ja, so kann es weitergehen, denke ich mal.
Dann erkläre uns doch bitte, beziehungsweise denjenigen, die zuhören, warum verlieren die nicht mehr? Warum haben sie, wie du es gesagt hast, das Verlieren verlernt?
Na, also man muss natürlich sehen, dass die Mannschaft richtig, richtig gut besetzt ist. Also die war schon letztes Jahr stark. Da hat man ja dann die European League gewonnen, ist da durchmarschiert durch die Bundesliga, durch den Pokal, hat auch da alles gewonnen. Und das ist ein Gerüst, das da aufgebaut wurde und das im Prinzip weitgehend auch so weiterspielt. Die Mädels sind eingespielt, die haben einen tollen Trainer. Sie haben auch bei den Neuzugängen, es sind wenige gewesen, aber da dann auch wirklich ein gutes Händchen bewiesen. Da denke ich jetzt mal an die spanische Kreisläuferin Kaba Gazama, die Luisa Schulze ersetzt hat, die nach Neckarsulm gewechselt ist und dann einen ganz starken Holland-Block mit der Kelly Dulfer und der Inge Smith und normalerweise auch dann noch eine extrem starke Kreisläuferin und Kapitänin wie Dani Snelder, die leider verletzt ist und daraufhin hat man ja auch reagiert, weil das ein langfristiger Ausfall ist, die Verletzung, und hat dann die Kaba Gazama geholt, die auch super eingeschlagen hat mit ihrer körperlichen Präsenz und am Kreis, also gestern auch wieder eine Top-Leistung gezeigt hat. Und natürlich ein super Trainer, also Markus Gaugisch, der ein Fachmann, ein Experte, auch der Bundestrainer dann, und durch seine Doppelfunktion in Bietigheim und als Bundestrainer, ich kenne die Mädels in- und auswendig, hat die Nationalspielerin praktisch ständig um sich und ich würde auch gar nicht sagen, so Stars, es gibt da so eine erste 7 und eine zweite 7, das sind alles Nationalspielerinnen und Xenia Smits hat vor kurzem zu mir gesagt, auch eine der Topspielerinnen, die richtig toll in Form ist, dass wenn die einen nicht funktionieren, dann funktionieren die anderen und das sieht man auch dann, wenn es mal in der ersten Halbzeit nicht so läuft, dass dann einfach in der zweiten Halbzeit dann neue Spielerinnen kommen und das Ruder dann rumreißen und dann wird es dann am Ende dann doch wieder deutlich, also wie gesagt, das ist eine ganz außergewöhnliche Mannschaft und ja, die hat, glaube ich, noch einiges vor in der Saison.
Ich glaube auch, denn man weiß ja auch nicht ganz sicher, wie es in Zukunft weitergehen wird. Da sprechen wir aber gleich drüber. Ich möchte beim Thema bleiben. Du hast gerade Markus Gaugisch angesprochen. Übrigens hat man ja auch noch Annika Meyer nachverpflichtet, dänische Kreisläuferin, als man dann erfahren hat, dass da nichts schnell da lange ausfallen wird. Also da sieht man auch, welche Möglichkeiten man in Bietigheim hat, kurzfristig noch so eine Spielerin zu verpflichten. Es ist so, Markus Gaugisch kam zu Saisonbeginn 2020. Und da war der ein oder andere nicht sicher, ob das funktionieren würde. Er hatte 5 Jahre lang keine Mannschaft trainiert. Damals ist er entlassen worden vom HBW Balingen-Waldstätten im Dezember 2015. Also es gab eine lange Pause in seiner Trainerkarriere. Was hast du damals gedacht, als die SG Markus Gaugisch verpflichtet hat?
Also Markus Gauge war natürlich ein großer Begriff im Männerhandball, hat da auch erfolgreich gearbeitet, aber für ihn war das natürlich totales Neuland, eine Frauenmannschaft zu trainieren, in den Frauenbereich zu wechseln. Ich kann mich da an ein Interview mit ihm erinnern, wo er gesagt hat, na, das ist schon ganz, ganz anders, eine Frauenmannschaft zu trainieren. Die Befindlichkeiten sind ein bisschen anders und ich war selbst gespannt, wie er wahrscheinlich auch, wie sich das entwickelt. Und muss sagen, für den Verein ist er ein Glücksfall gewesen. Ich glaube auch, für ihn war der Wechsel in den Frauenbereich ein Glücksfall. Also man hat ja gesehen, wie sich das alles entwickelt hat. 62 Spiele ohne Niederlage, Erfolge international, national und dann natürlich die Berufung zum Bundestrainer. Ja, das spricht ja alles für sich und zeigt einfach, dass da beide Seiten einen Glücksgriff gemacht haben und dass auch Männer- und Frauenbereich zwar total unterschiedliche Paar Schuhe sind, aber dass es da fließende Grenzen gibt und mit der Kompetenz und dem Engagement vieles möglich dann ist.
Ich habe den Eindruck, vielleicht kannst du das bestätigen, wahrscheinlich wirst du es bestätigen, dass er unglaublich schnell gelernt hat. Denn wie gesagt, er hat erst 2020 eine Frauenmannschaft zum ersten Mal übernommen in Bietigheim und kannte das vorher nicht. Und die Unterschiede, die gibt es halt. Also da müssen wir nicht drüber reden. Aber Fakt ist, seit 2020 erst dort im Amt und jetzt haben wir Mitte 2022 beziehungsweise Ende 2022 und man hat den Eindruck, er hätte das ewig schon gemacht.
Ja, der Eindruck, der trügt nicht. Wobei die Zeit in Bietigheim neigt sich ja dem Ende zu. Ab der neuen Saison konzentriert er sich dann auf seinen Job als Bundestrainer. Und ja, dann schauen wir mal. Aber ich glaube, bis dahin hat sowohl er als auch die Mannschaft noch einiges vor. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass möglicherweise dann tatsächlich am Ende der Final Four-Einzug der erstmalige einer deutschen Mannschaft dann zu Buche steht und die SG vielleicht dann tatsächlich irgendwie da noch richtig was reißen könnte. Und das wäre natürlich für die Mannschaft und auch für ihn dann die Krönung praktisch.
Ja, absolut. Und jetzt wollte ich dann nochmal nachfragen, weil du hast das jetzt schon mehrfach gesagt, dass die Mannschaft noch einiges vorhat. Es scheint ja irgendwie so, dass die Zeit des Understatements jetzt endgültig vorbei ist. Also wenn man die Vipers schlägt als Titelverteidiger, wenn man in Bukarest einen Punkt holt, wo das Spiel zu kippen droht, muss man ja auch mal sagen, wenn man den FTC mit 20 Toren aus der Halle fegt und dann auch die anderen Spiele souverän für sich gestaltet, ja, ich weiß nicht. Also können die Spielerinnen dann irgendwie noch sagen, wir wollen mal gucken, wie es weitergeht?
Also ich habe gestern mit Kelly Dulfer geredet und habe dann auch gesagt, naja, ihr seid ja auf dem besten Weg, euch direkt für das Viertelfinale zu qualifizieren. Ihr seid jetzt Erster mit 9 Punkten, noch kein Spiel verloren und die ersten 2 kommen ja direkt dann ins Viertelfinale und der Rest muss dann nochmal in den Playoffs dann weiterspielen. Und da hat sie dann gleich gebremst und gesagt, nein, so weit sind wir noch gar nicht. Wir denken noch überhaupt nicht ans Final Four oder an irgendwie was anderes, sondern irgendwie an das nächste Spiel. Und das ist auch wirklich so, dass sie sich auf jedes Spiel super konzentrieren und da überhaupt nichts auf die leichte Schulter nehmen und auch keine Kesselsprüche klopfen. Sie wissen selber, dass sie in jedem Spiel, gerade in der Champions League, an die Grenzen gehen müssen und mit Ausruhen und so ist da nichts. Und von daher glaube ich, dass das auch einfach im Geist und im Team so richtig stimmt und dass da keiner abhebt oder so. Die haben einfach dieses Ziel vor Augen, wie gesagt, ja, mal richtig weit zu kommen als erste deutsche Mannschaft und die funktionieren so und bin mal gespannt, wann dann tatsächlich irgendwann mal die erste Niederlage kommt nach dieser langen Zeit.
Ja, vor allem auch, wie sie dann mit dieser Niederlage umgehen werden, oder nicht?
Ja, also wobei ich bin da überzeugt, dass das dann auch niemanden da umwirft. Die ist so gefestigt, die Mannschaft, und dann vermute ich mal, dass man dann trotzig ist und sagt, na gut, dann fangen wir mit einer neuen Serie an.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ob die dann wieder 60 Spiele dauern wird oder über 60 Spiele, da habe ich so meine Zweifel. Aber Fakt ist, sie sind Erster in der Gruppe A der Champions League und haben bislang fantastische Leistungen gebracht. Du hast aber eben erwähnt, auch die Bank ist gut. Klar, das sind Nationalspielerinnen, aber ich bin schon der Meinung, die erste 7 ist bärenstark. Dann gibt es noch vielleicht eine 8., 9. Spielerin, aber danach ist die Qualität nicht mehr ganz so hoch.
Ach, das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also, wenn ich da an die Torfrau denke, an Melinda Sikora aus Ungarn, die setzt schon auch Maßstäbe und als Nummer 2 Moreschi, die im Prinzip auch Top-Format hat. Und ich denke schon, also, wenn wir jetzt zum Beispiel links außen anschauen, Veronika Mala, tschechische Nationalspielerin, bärenstark. Und wer ist die Nummer 2? Das ist Antje Döll auf links außen. Die schenken sich beide nichts. Beide super Qualität. Auf dem rechten Flügel ist genau dasselbe. Also, da hast du dann die Jenny Behren, deutsche Nationalspielerin. Und gleichzeitig Trine Østergaard, Nationalspielerin Dänemarks. Da kannst du praktisch 1:1 tauschen und du siehst wenig Leistungsabfall. Und natürlich hast du ganz außergewöhnliche Spielerinnen im Team wie eine Kelly Dulfer, die Inger Smith und Danix Nelder, wie gesagt, wenn sie gesund ist. Aber auch da, wenn dann der deutsche Block reinkommt, eine Kim Naitzinavicius, die jahrelang Kapitän in der DHB-Auswahl war, Nationalspielerin, eine Julia Maithoff, die auch immer da ist, gestern auch 100% Torquote gehabt mit 6 Toren, alle 5, 7 Meter getroffen. Also du hast einfach Qualität, die du nachlegen kannst. Und ich denke mal, diese Truppe in der Kombination, die würde auch so ziemlich jede Nationalmannschaft irgendwie das Leben schwer machen können.
Und sie haben natürlich auch den Vorteil, dass sie in der Liga nicht so eine hohe Belastung haben und sich fast auf die Champions League konzentrieren können. Jetzt ist es allerdings so, und das ist das einzige Problem in Anführungsstrichen bei der SG BBM Bietigheim, man weiß nicht so recht, wie es weitergeht ab dem Sommer 2023. Denn, wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, Markus Gaugisch ist Bundestrainer und dieses Amt wird er nicht dauerhaft in Doppelfunktion ausüben, sondern er wird nach dieser Saison die SG BBM Bietigheim verlassen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, die Verträge sämtlicher Spielerinnen enden mit Saisonende. Vielleicht kannst du allen mal kurz erklären, woran das eigentlich liegt.
Da bin ich eigentlich der falsche Ansprechpartner. Da müsstest du praktisch den Sportdirektor fragen, die sportliche Leitung, Geschäftsführung. Ich denke mal, dass natürlich stark leistungsbezogen irgendwie die Verträge ausfallen und kann mir da schon vorstellen, dass dann bei so einer Mannschaft die Mannschaft dann auch in der Zukunft zusammenbleibt. Aber ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen.
Also es gibt einen Mäzen, Eberhard Betzner heißt der, und der ist, ich sage mal, jemand, der sehr viel Herz und Leidenschaft reinsteckt, aber auch natürlich sehr viel Geld. Er ist ein bisschen in die Jahre gekommen, wenn ich richtig informiert bin, ist er jetzt 88 Jahre alt. Ist das ein bisschen gefährlich, sag ich mal, dass man vielleicht abhängig ist von einer einzelnen Person? Denn, das sollten wir vielleicht auch dazu erwähnen, die Jugendmannschaft bzw. die zweite Mannschaft, die gibt's schon nicht mehr.
Ja, also Eberhard Betzner ist natürlich der große Mäzen und hat einen sehr großen Teil daran, dass es überhaupt so viele Erfolge hier in Bietigheim gibt, weil er auch sich sehr engagiert hat finanziell über die Jahre hinweg, zusammen mit Olymp, der Seniorchef des Hemdenherstellungs Olymp. Und diese Partnerschaft, die besteht schon seit sehr langer Zeit und ich denke auch, dass sie weitergehen wird entsprechend. Also natürlich, wenn man sich so ein bisschen fokussiert hat auf einen Sponsor, ist schon eine gewisse Abhängigkeit da. Aber ja, es gibt ja tatsächlich auch noch ein paar andere. Und ich denke schon, dass der Verein so haushaltet, wirtschaftet und auch sich für die Zukunft aufstellen wird, dass der Standort Bietigheim nach wie vor ein guter Frauenhandballstandort auch bleibt, auch ohne Markus Gaugisch.
Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, die es zu beantworten gilt. Wer wird der neue Trainer? Da hast du aber noch nichts gehört.
Nein. Nein, also Trainerpersonalien diskutieren die Verantwortlichen erstmal auch intern und ich glaube, solange diese heiße Phase in der Champions League ist, ja auch in der Bundesliga, wird sich da in den nächsten Wochen noch erstmal nichts tun.
Dann müssen wir uns also noch ein wenig gedulden. Schauen wir mal, wie es dann weitergehen wird bei der SG BBM Bietigheim. Sportlich läuft es auf jeden Fall erstklassig. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wirklich phänomenal, was die Mannschaft von Markus Gaugisch bislang in dieser Saison auf die Platte gebracht hat. Andreas, herzlichen Dank für die Einblicke. Und dann machen wir jetzt mal die erste Pause und hören uns gleich wieder. Bis sofort. So, liebe Leute, ich habe schon richtig Bock auf diesen Teil der Sendung, denn das Vorgespräch mit meinem Gast, das war genau das, was ich mir vorstelle. Und ihr wisst es ja, ich bin ein Freund der Zahlen und Statistiken, weil man eben daraus sehr viel ablesen kann. Das hat sich im Handball in den vergangenen Jahren aus meiner Sicht genau in die richtige Richtung entwickelt. Wir sind aber noch lange nicht am Ende der Entwicklung. Ich bin mir sicher, dass Julian Rux das genauso sieht. Hallo Julian.
Hi Sascha. Ja klar, sehe ich natürlich genauso wie du.
Das freut mich und du bist ja der Datenanalyst, mittlerweile auch der HBL und hast sogar eine eigene Kolumne. Ich weiß gar nicht, ob das schon der Fall war, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Überzahl heißt diese Kolumne. Vielleicht kannst du das allen, die es bislang nicht mitbekommen haben, nochmal kurz vorstellen.
Ja, klar, gerne. Die gibt's, bin mir auch nicht sicher, ob es letztes Mal, als ich bei dir zu Gast war, schon gab, aber gibt es schon seit bald 2 Jahren. Also müsste es auch schon gegeben haben damals. Ja, im Prinzip betrachte ich eben aus Sicht der Zahlen verschiedenste Themen. Also analysiere beispielsweise, warum Team XY so gut ist, warum Team XY nicht so gut ist, warum es für die nicht so läuft, was sich verändert hat, warum der Spieler plötzlich so gut ist, was es für allgemeine Entwicklungen gibt und so weiter.
Übrigens warst du zu Gast am 20. September 2021, also vor ein bisschen mehr als einem Jahr in Episode 283. Dementsprechend gab es die Kolumne damals schon. Und ja, es sind viele tolle Zahlen und Statistiken, die man dort nachlesen kann. Und vor allem gibt es auch immer wieder andere Themen. Was ist aktuell dein Thema in der Kolumne, die erst vor ein paar Tagen erschienen ist?
Aktuell geht es um die Strength of Schedule, also die Spielplanstärke im Prinzip. Wie stark waren die bisherigen Gegner, die jeweiligen Teams hatten, um daraus dann ein bisschen abzulesen, okay, beispielsweise Rhein-Neckar-Löwen hatten bisher natürlich eine super Saison, haben natürlich auch entsprechend super Statistiken, aber lag das eben auch daran, dass sie vielleicht einfache Gegner hatten bisher, während andere Teams ja vielleicht eher einfach schwierigere Gegner hatten, stärkeren Spielplan hatten. Genau, das ist im Prinzip das Thema, dem ich mir widme.
Es gibt übrigens da eine Sportliga, die ist sozusagen Vorbild, was das angeht. Das ist die NFL, die National Football League. Wir wissen es, im US-Sport wird sehr viel über die Zahlen und Statistiken abgedeckt. Und da ist es tatsächlich auch so, der ein oder andere wird es vielleicht wissen, aber viele wahrscheinlich nicht, die hier reinhören, weil sie sich halt für Handball interessieren und eben nicht für American Football. Der Spielplan selbst für jede Mannschaft wird tatsächlich auch danach gestaltet, welche Bilanz die Mannschaften in der Vorsaison hatten. Das bedeutet, war eine Mannschaft besonders schlecht, möchte die NFL gerne, um eine gewisse Ausgeglichenheit herzustellen, dass diese Mannschaft in der Saison danach eher leichte Gegner hat. Das finde ich sehr, sehr interessant. Dieses Konzept kann man natürlich im Handball so gar nicht umsetzen, aber ich finde das auf jeden Fall bemerkenswert. Da will man halt auch in einer geschlossenen Liga, und das ist der Unterschied bei einer Liga mit Auf- und Abstieg, dafür sorgen, dass jede Mannschaft mal eine Chance hat, in die Playoffs zu kommen oder halt auch den Super Bowl zu gewinnen. Aber das ist nicht unser Thema, sondern du hast es gerade ja schon angedeutet, es geht halt um diese Spielplanstärke, also Strength of Schedule, und du hast es gerade mit den Rhein-Neckar-Löwen ja schon erwähnt, sie sind mit 14:0 Punkten phänomenal in die neue Saison gestartet. Hast du denn herausgefunden, also du hast es mit Sicherheit, aber du wirst es uns jetzt erzählen, war der Spielplan der Rhein-Neckar-Löwen besonders leicht oder war er mittelschwer oder war er vielleicht sogar schwer?
Er war der einfachste von allen. Also sie haben im Prinzip gegen die schlechtesten 6 Teams bisher gespielt, plus gegen Flensburg, wenn ich es jetzt nicht irre. Ja, genau, Flensburg war es. Genau, und sonst halt gegen die schlechtesten 6 Teams. Also mit Sicherheit spielen sie bisher einen guten Handball, wirklich gut, aber die 14:0 Punkte liegen vielleicht auch einfach daran, dass der Spielplan eben sehr einfach war im Gesamten bisher.
Dann lass uns doch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Also Fakt ist, diese Spiele muss man auch erstmal gewinnen. Das macht man ja nicht im Vorübergehen in der Handball-Bundesliga. Aber welche Zahlen hast du noch für uns, was die Rhein-Neckar-Löwen angeht? Weil du bist da ja auch ein bisschen ins Detail gegangen.
Genau. Also im Prinzip sind sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung die Rhein-Neckar-Löwen die meist verbesserte Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison. Klar, wie ich gerade erwähnt habe, es hat mit Sicherheit auch mit dem Spielplan zu tun. Es sind ja auch bisher nur 7 Spiele gespielt. Man muss natürlich bei Statistiken auch immer schauen, dass es eine ausreichend große Stichprobengröße gibt. 7 ist schon mal eine Zahl, wo man ja auf die Zahlen blicken kann. Aber klar, mehr sind immer besser. Aber trotzdem, also gerade um so einen Überblick über die Offensiv- und Defensivleistungen zu geben, schaue ich mir immer die Tore pro 50 Ballbesitze an, auch um dann eben Vergleiche zum Vorjahr zu haben. Wenn wir schon bei dem Thema sind, Ballbesitze oder Vergleich zum Vorjahr, da haben wir auch durch die neuen Regeländerungen, wo die schnelle Mitte nochmal einfacher möglich ist, durch den Anspielkreis und es nur noch 4 Pässe beim angezeigten passiven Spiel gibt, wird das Spiel insgesamt auch schneller. Es gibt jetzt über 4 Angriffe mehr als im Vorjahr der ganzen Liga insgesamt. Das heißt, wenn ich das Vorjahr vergleichen will oder die offensiven Werte vergleichen will mit dem vom aktuellen Jahr mit dem Vorjahr, dann brauche ich natürlich eine gleiche Basis, weil natürlich werden diese Saison mehr Tore erzielt, weil es dann einfach mehr Angriffe gibt. Also wenn ich dann jetzt auf die 50 Ballbesitze runterrechne im Vergleich zum Vorjahr, dann haben die Rhein-Neckar-Löwen trotzdem ihren Angriff um 2,2 Tore verbessert pro 50 Ballbesitze. Mit 29,6 Toren pro 50 Ballbesitze sind sie die 5-beste Offensive. Aber die krasse Verbesserung ist auch vor allem in der Defensive. Da stehen sie jetzt bei 23,6 Toren pro 50 Ballbesitze, was eine Verbesserung von genau 4,0 bedeutet, was klar der beste Wert ist diese Saison, was der drittbeste Wert in den letzten 5 Jahren wäre. Ja, also vor allem defensiv läuft eben richtig rund und auch schon, das ist so ein bisschen Sebastian Hinze Phänomen, also auch schon beim Bergischen HC war die Defensive immer deutlich besser als die Offensive.
Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich werfe ja häufiger mal einen genauen Blick auf das, was beim Bergischen HC los ist. Und defensiv hat das eigentlich immer relativ gut funktioniert. Offensiv war das deutlich schlechter. Interessant, dass du das auch runterrechnest auf die letzten 5 Jahre beispielsweise. Also der drittbeste Wert, was das angeht. Du hast aber eben auch schon angedeutet, man braucht natürlich immer auch einen ausreichenden Wert, den man beurteilen kann. Also jetzt sind es aktuell 7 Spiele, die wir absolviert haben in der ersten Liga. Kann man das dann final, also final ist natürlich nicht richtig, weil final kann man es erst ab dem 34. Spieltag vergleichen, aber kann man dann nach der Hinrunde ein erstes richtiges Fazit ziehen, wo du auch sagst, die Zahlen überzeugen mich komplett, oder muss man dann auch wieder überlegen, naja, vielleicht haben sie gegen die Top-Teams auswärts gespielt, das macht vielleicht auch nochmal einen Unterschied. Wie siehst du das?
Ja, also natürlich final dann und nicht aber nach der Hinrunde 17 Spiele, da gleicht sich das mehr oder weniger bei allen Teams die Ausreißer nach unten und nach oben im Großen und Ganzen aus, dass ich sagen würde, da kann man es auf jeden Fall vergleichen nach 17 Spielen. Aber klar, final natürlich dann auch erst am Ende der Saison.
Also die Rhein-Neckar-Löwen haben sich massiv verbessert, kassieren satte 4 Tore weniger pro Spiel in dieser Saison. Vielleicht kannst du uns mal aufzeigen, wer hat denn da den zweitbesten Wert? Welche Mannschaft liegt hinter den Rhein-Neckar-Löwen? Wer hat also die eigene Defensive ebenfalls verbessern können? Und wie viel besser sind sie geworden im Vergleich auch zu den Rhein-Neckar-Löwen?
Ja, im Prinzip passt sogar beides. Das ist THW Kiel, die praktisch auf einem Niveau sind mit den Rhein-Neckar-Löwen mit 23,7. Eine Verbesserung von 2,2 waren letzte Saison also auch schon relativ gut, aber jetzt eben nochmal besser. Interessanter finde ich die sogar noch die drittgrößte Verbesserung haben wir HC Erlangen, die zwar insgesamt nur durchschnittlich sind, was die Defensive angeht, aber eben da trotzdem eine Verbesserung von 2,1 haben. Ja, also der Grund für oder mit der Grund, warum sie so stark, was ist so stark, aber so weit oben in der Tabelle sind, aktuell ist das einfach defensiv besser läuft bei ihnen.
Und auch hier können wir übrigens sagen, es hat damit zu tun, dass der HC Erlangen einen relativ einfachen Spielplan hatte bislang. Also wenn wir dann auf das Ursprungsthema deiner Kolumne zurückkommen, dann ist es so, der HC Erlangen profitiert aktuell davon, dass man einen relativ simplen Spielplan hatte, beziehungsweise einfache Gegner. Gegner, die unten in der Tabelle stehen, von denen man einfach nicht erwarten kann, dass sie dann diese Spiele gewinnen, beziehungsweise auf dem Papier ist das so. Wir haben ja zuletzt gesehen beim Ergebnis von Hamm gegen Göpping, dass da der krasse Außenseiter das Spiel dann trotzdem für sich entschieden hat. Also ich finde das sehr, sehr interessant und spannend, gerade diese Geschichte mit Strengths of Schedule, weil man da eben dann auch Dinge viel einfacher einordnen kann. Ich glaube, der HC Erlangen ist, was das angeht, Julian, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, ein gutes Beispiel, weil da haben wir über die letzten Jahre häufiger drüber diskutiert und gesagt, ja, der HC Erlangen, der kommt nicht so richtig nach vorne. Jetzt stehen sie in der Tabelle verhältnismäßig weit vorne mit einer guten Punkteanzahl für ihre Verhältnisse, aber eigentlich müssen wir es schon wieder relativieren.
Ja, das stimme ich dir im Prinzip komplett zu. Also ich gehe stark davon aus, dass es für Erlangen wieder ein bisschen weiter nach unten gehen wird in der Tabelle, wenn eben spätestens jeder einmal gegen jeden gespielt hat, weil sich dann eben das Thema ein bisschen mehr ausgleicht. Aber klar, deswegen finde ich es auch allgemein immer, dass am Anfang der Saison halt Tabelle etwas überbewertet wird, eben genau aus dem Thema. Und dann halt so Geschichten wie gerade jetzt eben Erlangen hat einen super Saisonstart überwertet werden und dann eher vielleicht sogar im Saisonverlauf, wenn es dann eben nicht mehr so gut läuft wie am Anfang der Saison, dass dann im Vergleich das gesetzt wird, wie es am Anfang der Saison lief und dann eben eigentlich deutlich schlechter aussieht, obwohl halt begünstigt wurde, der starke Saisonstart einfach nur durch den einfachen Spielplan.
Lass uns auch über eine Mannschaft sprechen, die bei deiner Analyse nicht besonders gut wegkommt. Das ist ja die MT Melsungen und über die diskutieren wir in den letzten Jahren auch häufig, dass die einfach immer einen guten Kader haben, aber nicht zu Potte kommen und die kommen auch nicht gut weg, was deine Statistiken angeht.
Ja, also insgesamt besonders defensiv sind sie das Team mit der größten Verschlechterung, weil wir gerade schon die größten Verbesserungen angesprochen haben, sind sie das Team mit der größten Verschlechterung. Aber eben mit ein Grund sind klar, dass es bei Melsungen einige Verletzungsprobleme gibt, das ist das eine Thema. Und natürlich zum anderen hatten sie je nach Betrachtungsweise den schwersten Spielplan. Ich habe in meiner Kolumne auch da verschiedene Arten, wie man das betrachten kann, die Stärke des Spielplans. Und je nachdem haben sie entweder den schwersten oder den zweitschwersten Spielplan bisher. Also eben auch das ist mit ein Grund bei Melsungen, warum eben die Saison noch nicht so läuft.
Wenn wir dann mal auf die Mannschaften schauen, gegen die sie gespielt haben, gegen die Rhein-Neckar-Löwen, den HSV, Lemgo, Hannover, Erlangen, die Füchse und den SC Magdeburg, da kann man durchaus von einem schwierigen Spielplan sprechen und das Punktekonto sieht ja auch entsprechend aus. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Strengths of Schedule quasi zu ermitteln. Welche sind das denn?
Also einmal im Prinzip, so wie es auch normalerweise im Football gemacht wird, einfach die Siegquote zu nehmen. Also wie viel haben die gegnerischen Teams, wie viele Spiele gewonnen? Beziehungsweise in der Kolumne habe ich dann die Punkte pro Spiel der Gegner genommen, weil im Handball ja das Thema Unentschieden nochmal deutlich relevanter ist als im Football. Und deswegen die reine Siegquote jetzt nicht unbedingt ganz so zutreffend ist. Dann die zweite Variante wird auch im Football, besonders im College Football genutzt, ist auch noch praktisch die Punkte pro Spiel der Gegner, des Gegners mit zu berücksichtigen. Habe ich auch noch gemacht. Und dann als dritte noch die Differenz der Tore pro 50 Ballbesitze und Gegentore pro 50 Ballbesitze zu nehmen. Aber wie man auch in der Grafik, die in der Kolumne sieht und ich auch auf Instagram gepostet habe, sind die Unterschiede minimal. Also es ist ja auch logisch, dass eben ein Team, das gut ist, in allen drei Metriken jeweils gute Werte hat. Also das macht vielleicht dann die unterschiedlichen Herangehensweisen vielleicht im Football noch eher Sinn als im Handball.
wo du es übrigens gerade angesprochen hast. Du hast etwas auf Instagram gepostet. Wer dir dort gerne folgen möchte, der kann das sehr gerne tun. Unter Handballytics findet man dich beziehungsweise auch deine Kolumne und deine Grafiken. Und ich bin großer Fan davon. Das habe ich hier in der Sendung auch schon mehrfach gesagt, weil es mir Spaß macht, halt auch so in die Tiefe zu gehen. Kannst du mir sagen, wie du auf diese Idee auch mit dem Strength of Schedule gekommen bist und wie lange du an dieser Formel gesessen hast, um das auch zu erarbeiten? Weil du kannst das ja nicht immer einzeln ausrechnen, sondern du hast da irgendwie eine Formel, keine Ahnung, in der Excel-Tabelle oder wie auch immer. Wie lange hast du daran gesessen?
Also wie ich auf die Idee gekommen bin, ich verfolge halt allgemein hauptsächlich auf Twitter, folge ich halt vielen Statistikseiten und auch einfach die Klasse. Also Strength of Schedule ist ja jetzt auch was man normal bei ESPN oder sonst irgendwo findet. Das ist jetzt kein so krasses Statistik-Idee oder wie auch immer. Das Thema, das mir schon länger bekannt ist, und ich habe mir halt immer wieder überlegt, dass gerade am Anfang der Saison die Tabelle meiner Meinung nach halt einfach überwertet wird aus genau diesem Problem. Und da wollte ich mir das genau anschauen. Und dann habe ich es mal so erstmal für mich gemacht und geschaut, dass halt gerade im Prinzip die Geschichten mit Rhein-Neckar-Löwen, Erlangen oder auch mit Melsungen perfekte Beispiele dafür sind. Wie ich das gemacht habe, also ich mache meine Sachen im Prinzip alle in R. R Studio ist Programm, die Programmiersprache im Prinzip. Statistik-Programmiersprache. Und ja, also da habe ich sowieso immer praktisch meine Daten drin von der HBL und habe ja tatsächlich jetzt, um das zu programmieren oder zu schreiben, den Code dafür, dass er mir die Strength of Schedule auswirft, dann am Ende eine Viertelstunde vielleicht gebraucht, weil ich die Daten halt im Prinzip alle schon da hatte und einfach nur sie entsprechend zusammenfügen muss.
Also ich kann mich da nur nochmal wiederholen. Ich finde es großartig und deswegen werden wir auch in Zukunft regelmäßig miteinander sprechen. Vielleicht jetzt nicht jede Woche, um Gottes Willen. So extrem wird es nicht sein. Aber ich kann mir vorstellen, auch im Rahmen dann auch der Weltmeisterschaft wirst du sicherlich wieder was auf die Beine stellen. Und da finde ich es dann auch interessant, gerade weil man da ja viel weniger Spiele hat, aber auch viel mehr Spiele in kurzer Zeit sozusagen. Also das ist dann eine ganz andere Bewertungsmöglichkeit auch für die Leistungen, die die Nationalmannschaften bei den Turnieren bringen. Was können wir denn von deiner nächsten Kolumne erwarten? Was wird vielleicht nächste oder übernächste Woche das Thema sein? Welcher Sache wirst du dich annehmen?
Also für morgen wird von mir die nächste Kolumne für die EHF, also die Champions League, erscheinen. Thema wird, es steht aktuell zum Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, noch nicht ganz fest, wird vermutlich aber der FC Barcelona sein, warum sie im Prinzip noch besser sind, als sie es die letzten Jahre schon waren, diese Saison, oder ob sie es sind vielmehr. Und dann die nächste Kolumne für die HBL, die erscheint für die HBL immer alle 2 Wochen. Also dann praktisch in einer Woche wieder die nächste, wird vermutlich das Thema Matthias Gitzel sein, wie viel oder wie er tatsächlich die Füchse besser macht.
Ja, also das ist natürlich ein Thema, das interessiert mich brennend. Was ist denn jetzt gerade so aus dem Stegreif heraus dein Gefühl, warum macht er die Füchse so viel besser?
Weil er vielleicht der beste Spieler der Welt ist, also um es mal ganz einfach zu sagen. Also schon alleine, wenn man sich seine Wurfquote, also ich habe jetzt natürlich da noch, entsprechend noch keine tiefen Analysen gemacht, aber schon alleine, wenn man sich seine Wurfquote anschaut, unter den 25 Spielern, die mehr als 6 Feldwürfe haben, hat er mit Abstand die beste Wurfquote mit 79,1% aktuell. Ja, also ich glaube, das spricht schon einfach als herausragend guter Wert. Das war nicht, also bei Europameisterschaft war er da noch besser drauf, noch krass, also er ist einfach verrückt, wie er es einfach schafft, in gute Wurfpositionen zu kommen. Ja, also da gibt es kaum einen Spieler, also ich glaube eigentlich nicht kaum einen Spieler, ich würde einfach sagen, kein Spieler, der da so gut ist, was das angeht, wie er. Und ja, schon mal der Hauptgrund, würde ich sagen. Aber klar, da werde ich dann natürlich noch mehr ins Detail gehen.
Da freue ich mich übrigens jetzt schon drauf, weil, das habe ich ja letzte Woche gesagt, als wir über ihn gesprochen haben, beziehungsweise das Spiel der Füchse gegen den THW Kiel, ist ein bombastisch guter Spieler und er verändert eben das Spiel der Füchse Berlin so unfassbar sehr, dass sie jetzt momentan vielleicht sogar der Favorit sind auf den Titel der Deutschen Meisterschaft. Ich habe ja vor der Saison gesagt, die Füchse werden es in dieser Saison, weil ich glaube, dass gerade auch das Timing sehr, sehr gut passt und dass er eben halt das Spiel der Mannschaft so verändert und er auch die Füchse Berlin dadurch nochmal so extrem viel besser macht. Schön, wenn das dann auch zahlentechnisch beziehungsweise was die Statistiken angeht, zumindest mal für den Moment auch bestätigt wird. Aber ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, Julian, dass du uns wieder mit reingenommen hast in deine Kolumne. Wie gesagt, wer dir folgen möchte auf den sozialen Kanälen, der kann das sehr, sehr gerne tun. Unter Handballytics kann man dir da folgen. Bei Facebook, Twitter und Instagram weiß ich nicht, ob du auch auf allen Plattformen unterwegs bist, aber Twitter hast du gerade eben auch schon genannt. Und ansonsten, ja, wie gesagt, die Grafiken sind sehr, sehr spannend und interessant und wir werden in ein paar Wochen auch wieder miteinander sprechen. So viel ist auf jeden Fall mal klar. Da machen wir jetzt noch Eine kurze Pause und dann gibt's gleich für euch das Interview der Woche. Also dranbleiben. Wir kommen wie immer zum Abschluss der heutigen Ausgabe, zum Interview der Woche und ihr kennt das, es ist schon lange her, dass ich es eingeführt habe, ich mache es aber immer wieder, weil es auch immer wieder Leute gibt, die sich entschließen zu spenden auf patreon.com/kreisab, dort könnt ihr Abos abschließen für 1 Euro im Monat, für 2 oder 5, die Summe, die könnt ihr euch selber aussuchen und das nutze ich dann, dieses Geld, um beispielsweise die Fotografen zu bezahlen, die mich unterstützen, denn ich finde, das sollte man auf jeden Fall tun. Jetzt habe ich einen Gast in der Leitung, von dem einige wahrscheinlich lange nichts mehr gehört haben. Ich möchte ja immer wieder mal Gäste einladen, von denen wir eben lange nichts mehr gehört haben, weil ich der Meinung bin, sie haben auf jeden Fall was zu erzählen. Und bei ihm bin ich mir sehr, sehr sicher, hat immerhin 165 Länderspiele absolviert und auch an einigen Turnieren, unter anderem auch an den Olympischen Spielen 1988 teilgenommen, damals noch für die DDR. Ich begrüße recht herzlich Mike Fuhrig. Hallo Mike.
Ja, hallo. Hallo Sascha.
Ich freue mich, dass du zugesagt hast, weil ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ich glaube, du hast eine Menge zu erzählen. Erzähl uns doch zunächst mal bitte, was machst du aktuell? Bist du irgendwie noch mit dem Handball verbunden?
Ja, die ganzen Jahre schon. Ich habe ja viele Jahre in Wallau, war ich ja dann auch Trainer, viele Jahre gespielt in Wallau, dann Trainer in Wallau gewesen und dann hat es mich nach Nordhessen verschlagen. Dann habe ich ja in Kirchhof trainiert, die Damen in der Regionalliga. Und das war dann aufgestiegen in die zweite Liga. Dann war ich 3 Jahre in Bruchköbel gewesen, Trainer in der Oberligamannschaft bei den Männern. Und jetzt bin ich seit 8 Jahren in der Nähe von Melsungen oben und trainiere die HSG Baunatal in der Oberliga. Wir sind letztes Jahr aufgestiegen in die Oberliga, haben davor viele Jahre gespielt in der Landesliga. Bin jetzt im 6. Jahr Trainer da. Ja, und beruflich bin ich an der Schule, mache dort viel Sportunterricht oder auch Vertretungsunterricht. Ja, oder teilweise auch Handball-AGs biete ich da auch an. Ja. Und mache dann in den Ferien auch viele Handballcamps eben auch. In Heilbronn habe ich gemacht, bei mir oben hier in Gensungen, dann bei der HSG Baunatal in Bruchköbel. Ja, also ist immer noch sehr viel mit Handball verbunden.
Das gefällt mir natürlich besonders gut. Also du bist in Hessen heimisch geworden, denn du kommst eigentlich aus der Nähe von Aue.
Genau, aus dem Erzgebirge komme ich, ja. Ich war bis zur Jugend, also bis 16 war ich, bis zur 10. Klasse war ich in Aue gewesen und bin dann nach Leipzig auf die Sportschule und dort bis 25 Jahre und dann bin ich ja nach Wallerweißenheim dann, nach der Wende, 1990 dann.
Dort bist du insgesamt 14 Jahre als Spieler aktiv gewesen. Blutet dir immer noch ein bisschen das Herz? Wir haben vor einigen Wochen oder Monaten besser gesagt hier in der Sendung mal zurückgeschaut auf die glorreiche Zeit der SG Wallau-Massenheim, dass es diesen Verein eigentlich so gar nicht mehr gibt.
Ja, das ist ganz traurig, ist das ganz klar. Weil ich habe jetzt erst vor 2 Wochen erst unten gespielt mit der HSG Baunatal gegen Brekenham-Wallau, heißt ja wohl jetzt richtig, glaube ich. Und ja, wenn man das so sieht, dann eben im Fernsehen schaut immer die anderen Bundesliga-Mannschaften halt und dann das vergleicht eben mit früher sowas. Wir waren ja auch eine Top-Mannschaft. Ja, ich stelle uns mal in den 90er Jahren immer mit der Stufe, sag ich mal, auf dem THW Kiel, wo wir gespielt haben. Und das ist schon sehr traurig dann, dass das so ja nach unten ging dann, ja. Das war zweite Liga, dann glaube ich, war es nochmal Regionalliga, dann Oberliga, wieder Aufstieg, glaube ich, in die Regionalliga dann. Und letztendlich war es dann doch, ja, ging es wohl nicht mehr finanziell wohl auch und dann gibt es eben gar nichts mehr. Ich war jetzt unten gewesen, auch einen Tag vorher schon unten bei meinem Sohn und bin dann wieder durch Wallau gelaufen, habe halt das so gesehen, dann wie die Lenzeshalle jetzt aussieht und alles, ja, und das ist schon traurig, was da passiert ist.
Hast du denn noch Kontakt zu alten Weggefährten, ich sag jetzt mal zum Beispiel Martin Schwalb oder anderen?
Gar nicht mehr groß, weil jeder hat so sein Leben und ich bin wirklich, wie gesagt, sehr, sehr eingebunden in meinen Bereich. Also tagsüber habe ich, wie gesagt, sehr viel Schule und dann habe ich nochmal einen kleinen Sohnemann, habe ich nochmal, der ist 4 Jahre alt, der braucht auch viel Aufmerksamkeit und dann, wie gesagt, dann geht es halt nachmittag mit AGs oder dann immer abends Training und am Wochenende Spiel. Das ist schon sehr, sehr viel. Man hat dann, ja, klar fahre ich mal zum DRB-Pokal nach Hamburg, bin ich 4 Jahre gefahren, dann trifft man halt mal ein paar Leute wieder oder so, ja, aber jetzt richtig Kontakt habe ich keinen mehr, nein.
Lass uns noch weiter zurückgehen in die Vergangenheit. Ich habe es ja eben schon gesagt, du bist im Osten aufgewachsen, du bist dann nach Leipzig auf die Sporthochschule, hast du eben auch gesagt. Wie war die Ausbildung in der DDR?
Ja, das war top. Wir hatten ja schon dazu mal eigene Physiotherapien. Wir hatten quasi beim Sportclub Leipzig hatten wir 7 verschiedene Sportarten. Ja, da hatten wir riesige Physiotherapien mit Saunabereichen und alles. Da wurde sich wirklich auch sehr drum gekümmert. Du musstest halt im Endeffekt fast gar nichts machen, außer natürlich klar, im Sport musstest du deine Leistung bringen, aber ich sag mal, du musstest dich eigentlich um nichts kümmern. Es wurde alles dir abgenommen. Und das war natürlich dann auch für mich dann ein ganz anderer Schritt oder ein großer Schritt, dann, wo ich dann in den Westen komme, 1990, dass man dann viele Sachen auch über sich selbst auch kümmern muss. Dann musste ich dann was eine Haftpflichtversicherung ist oder was eine Hausratversicherung ist. Das gab es ja bei uns alles gar nicht im Endeffekt. Also ich musste da viele Sachen erst nur dazulernen, ja. Und da hat natürlich auch der Bodo Strömer und so, unser Umfeld mir auch sehr geholfen, dass ich da auch mich ja gut eingelebt habe. Aber ansonsten war das, die Sportschule war natürlich eine Top-Sache. Man muss auch sagen, ich wollte das auch unbedingt, weil es gibt halt da keinen links und rechts, es gibt keinen nebenher dann. Es gibt halt wirklich nur diesen Handballsport, weil ich dann auch Juniorennationalmannschaft gespielt habe. Und dann ist halt jedes Wochenende bist du halt irgendwo gewesen oder auf Lehrgängen gewesen, mit der Jugendnationalmannschaft weg gewesen. Dann, das war schon sehr, sehr anstrengend. Gerade die Zeit dann, ich sag mal, wenn es dann losgeht mit den Mopeds und den Mädels, mit Freundschaften und alles, dann dafür hast du halt eben keine Zeit gehabt. Ja, und das sind halt dann viele auch junge Sportler, die auch zur Sportschule mit waren, auch daran gescheitert, dass sie eben dann auch andere Sachen noch dann auch wollten halt. Ne? Und das geht halt nicht in der Phase, weil die da auch, ist ja wie eine Ausbildung im Endeffekt, was ich gemacht habe, dann als Sportler eben. Ne? Und da muss man halt ganz klar das durchziehen, um das auch zu schaffen, weil wir hatten ja 10-mal, 12-mal die Woche Training und das war dann schon sehr, sehr anstrengend, plus noch Schule dann auch.
Fehlt das der heutigen Generation? Ich meine, du betreust ja dann auch die Kids, dass die eben zu viel rechts und links haben. Was denkst du?
Ja, die Ablenkung ist natürlich eine ganz andere, ja, weil wir ja heutzutage viel, viel mehr Sachen haben, ja, mit Laptops und Computer und Tablet und ach, es gibt ja tausende Sachen da, ja, die Wii und was weiß ich, was es da alles gibt, ja, und ich sehe es ja auch bei meinem großen Sohn jetzt auch und sowas, dass der ja auch da diese Sachen auch mit hat, aber es gibt ja immer wieder auch Sportler, die das auch schaffen, dann diesen Weg auch zu finden. Aber sicherlich ist es auf alle Fälle jetzt schwieriger, sage ich mal, diesen Weg zu finden, als wir da zu machen. Vor allem gerade auch in der DDR, weil wir da wirklich auch ja wenig hatten. Das Zwischenmännchen war halt super und sowas. Ja, wir hatten vielleicht mal noch ein Kino, aber es gab vom Prinzip ja kaum ein Fernsehprogramm, gab es ja nicht. Ja, und wir hatten eigentlich ja den Sport, die Freizeit und uns jetzt als Freunde oder sowas untereinander. Ja, aber es gab nicht so viel Ablenkung, wie es heutzutage gibt.
War damals der Zusammenhalt größer? Was denkst du?
Ja, auf alle Fälle, ja. Ich erzähle es ja immer gern. Früher haben wir in so einem Hochhaus, so 5 Etagen waren das. Da waren mit 3 Eingängen jeweils 10, 20, waren 30 Familien drin gewohnt. Das war, wie es aus einem Neubau war, das wo da eingezogen sind. Da waren viele auch mit Kindern da eben auch. Und ich sag mal, wenn da einer unten runtergegangen ist, hat dann unten gegrillt, da sind die anderen Leute mit dazugekommen, haben wir Fleisch mit draufgeworfen da und dann hat man sich dann in der Runde hingesetzt und hat man dann eben zusammen gegrillt oder so, ja. Und das ist ja heute, ja, also gar nicht vorstellbar so ungefähr, ja. Das war einfach, ja. Hat es auch viel mehr geholfen, dann weil es ja auch viele Sachen in der DDR gab es ja einfach auch nicht. Ja, da musste man ja auch gucken, was hast du, was kann ich organisieren und so halt. Ne? Dieser Zusammenhalt war natürlich da eine ganz andere, klar, logisch.
Du hast jetzt eben dieses, ich finde schon fast witzige Beispiel genannt mit der Haftpflichtversicherung. Warst du am Anfang nach der Wende, als du dann nach Wallau gegangen bist, teilweise auch ein bisschen überfordert?
Also was diese Sachen betrifft, ja, weil man hat ja auch ganz gut Geld verdient auch. Ne? Und dann kommen ja auch dann viele Leute halt dann auch her und wollen dir das aufschwätzen und das aufschwätzen. Und das wusstest du auch gar nicht, dass die quasi dafür Provision kriegen. Und du, da kommst du ein bisschen blauäugig daher und denkst ja, alle wollen dir gut. Nee, die wollen dir nicht alle gut, die wollen Provision verdienen, ja. Und das natürlich zu verstehen, war natürlich auch in der ersten Zeit erstmal schwierig. Das ganz andere System ist halt im Endeffekt, ne, was ich ja überhaupt nicht kannte eben. Ne. Aber das Gute war halt, dass man in dem Verein halt wirklich gut aufgehoben war und dass man sich da auch schon auch um dich gekümmert hat dann auch. Das war das Gute.
Ich habe es eben in meiner Anmoderation gesagt, du hast auch an den Olympischen Spielen teilgenommen, 1988. Westdeutschland hat damals nicht teilgenommen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie dieses Erlebnis Olympia für dich damals war. Denn natürlich, damals war das die größte Nummer. Olympiaspielen immer eine super Sache. Und das waren auch die ersten Olympischen Spiele, die ich wahrgenommen habe. Ich kann mich noch an Christine Otto erinnern, die im Schwimmen damals mehrere Goldmedaillen gewonnen hat und so weiter und so fort. Wie war das damals für dich, an diesen Olympischen Spielen teilzunehmen?
Ja, das war unglaublich, war das, weil man muss es ja verstehen, dass wir in der DDR, wir hatten ja immer so Schulungen auch noch gehabt, wenn wir eben rausgefahren sind, dann nach Schweden oder nach Westdeutschland oder Norwegen. Wir waren ja ganz, ganz viel, waren wir ja wirklich unterwegs auch gewesen. In Island waren wir viel halt, also wir waren ja viel im westlichen Ausland gewesen, ja. Und da gab es immer so Schulungen und da wurde ja das auch sehr schlecht gemacht, auch mit der Westen, ne. Da müsst ihr aufpassen mit der Arbeitslosen, keine Ahnung, was der uns da alles immer erzählt hat, ne. Und wir waren halt dann, Olympia-Vorbereitung hat für uns ein halbes Jahr das ungefähr gedauert. Wir waren dann in Bulgarien oben auf dem Becken, ein Höhentrainingslager gewesen, ja. Wir waren da 3 Wochen weg da oben, da gab es gar nichts, aber kein Fernseher, da gab es kein Radio, da oben nichts. Wir haben da oben nur trainiert, ja, und gegessen und geschlafen vom Prinzip, ja. Und dann bist du wieder heim. Und das war schon richtig, richtig anstrengend war das halt. Und dann zu diesem großen Ziel, also das zeigt halt nur auch, dass du da auch wieder alles dem unterordnen musstest. Und dann eben dieses große Ziel und diese ganzen anderen Sportler, ja, man kann das gar nicht begreifen, wenn du da in dieses olympische Dorf reinkommst. Und ich weiß noch, da war auch so eine Leichtathletikbahn und sowas, da habe ich mir den Edwin Moses mal angeschaut gehabt, wo der da langgelaufen ist, wie so eine Gazelle. Und das hast du ja nur aus dem Fernsehen gekannt oder sowas. Und dann siehst du die mal alle dann eben auch live da, ne? Steffi Graf. Ja, also das war bombastisch, war das, ja. Also ganz, ganz tolle Sache, ja.
Man hört's richtig, also man hört's raus, wenn man dir zuhört. Es war ja dann auch so, 1990 habt ihr nochmal eine Weltmeisterschaft gespielt mit der DDR, wo Westdeutschland nicht mit dabei war. Das war aber ja schon nach der Wende, also nach dem November 89. Wie war das denn damals für dich mit dem Wissen, das ist quasi das letzte Turnier, was wir als DDR spielen? Seid ihr da als Mannschaft nochmal irgendwie anders rangegangen?
Boah, das ist jetzt auch schon lange her. Also ich denke mal, wir waren ja alles Leistungssportler, ja, und das sind wir nicht anders hergegangen. Also wir wollten einfach nur das Bestmögliche geben halt. Und wenn es natürlich geht, klar, Weltmeister werden. Dass da jetzt irgendwie dann auch private Sachen vielleicht mit drin hängen, dass man da sich besonders jetzt gut anbieten will oder sowas halt, das kann vielleicht auch sein noch mit, ja, weil da eben ja noch der Westen oder da war ja auch so ein bisschen der Ausverkauf auch gewesen, dann waren ja viele Manager auch dann da gewesen. Das kann schon sein, aber ich sag mal, als Mannschaft jetzt, also glaube ich nicht, weil wir hatten ja immer das Ziel, immer den Willen da jetzt gewinnen zu wollen, ja, das war ja klar.
Wie schwer oder vielleicht auch einfach war für dich als Sportler und auch als Mensch die Integration in die gesamtdeutsche Handballnationalmannschaft?
Also für mich gar nicht, weil ich bin ganz anpassungsfähig und sage auch meine Meinung halt auch, ja, und bin ein sehr sozialer Mensch und auch ein kollegialer Mensch und für mich war das überhaupt kein Problem, ja. Das war schon auch in der DDR-Nationalmannschaft war das ja schon so, dass ich ja aus Aue kam und ich ja mehr oder weniger gewechselt habe, hatte auch so eine schöne Frisur gehabt, Fukuhila Oliba hieß das, vorne kurz, hinten lang mit Oberlippenbart so ungefähr, ja. Das heißt, und da bin ich das erste Mal zur Nationalmannschaft gekommen als Einziger von Leipzig und da waren halt die Berliner, die Frankfurter, ja, Magdeburger und Rostocker und ich bin der Einzige, der quasi nicht Hochdeutsch gesprochen hatte. Das war schon auch erstmal ein Riesenproblem gewesen, aber ich habe mich auch da durchgesetzt dann, ja. Und da haben sie mich auch erstmal ein bisschen gehänselt am Anfang, aber da musst du halt dann dazu stehen und dann musst du halt dann Gas geben und zeigen, dass du da auch dein Mann stehst.
Hat dir das geholfen im weiteren Verlauf deiner Karriere, dass du da am Anfang so ein kleiner Außenseiter warst, sage ich jetzt mal?
Ja, auf alle Fälle. Das ging halt bei der Union ging es schon los, weil ich immer diese großen Clubs halt in der DDR waren halt eben, sagen wir, wo die meisten Nationalspieler herkamen, waren halt Magdeburg, Rostock, Berlin, ja. Das waren so diese Vorzeigeclubs im Endeffekt, ja. Und wir Leipziger, ja, da waren nicht so viele Nationalspieler. Und gerade in meinem Jahrgang gewesen, dann war ich, vom Prinzip war ich dann nur eben dabei gewesen bei den Junioren. Und das ist dann schon nicht einfach, wenn du dann alleine dahin fährst, ja. Ich meine, du verbringst ja auch einen riesen Zeitraum da und kennst das ja auch, Berliner Großschnauze, sagt man ja auch im Endeffekt. Und so sind die dann da auch da aufgetreten, weil die halt eben mit 6, 7 Leuten da waren. Da war das nicht was ganz anderes, ja, wenn du da in so einem Pulk auftrittst. Und dann bist du halt 16, 17 Jahre alt. Und das ist sicherlich nicht so einfach. Und da sind sicherlich auch einige dran gescheitert. Nur wie ich sage, ich habe einen ganz anderen Charakter. Mir war das immer egal, ja. Ich habe dann gesagt, komm, Jungs, auf, was wollt, dann geht's halt los, ungefähr. Ja, dann zeigen wir es halt im Training. Und dann haben sie es auch akzeptiert.
Springen wir von deiner Jugend mal zur aktuellen Jugend. Ich habe das ja eben schon so ein bisschen angerissen, dass vielleicht den einen oder anderen ein bisschen der Blick fehlt. Also die blicken zu sehr nach rechts oder links und zu wenig geradeaus. Wie ist das bei den Handballcamps? Spürst du eine Begeisterung? Haben wir genug Kinder, die Handball spielen wollen? Wie schwer ist das, neue Kinder für den Handballsport zu gewinnen?
Ja, es geht ja, im Endeffekt geht's ja schon in der Schule los. Da muss man halt sagen, jetzt, dass mit Corona wirklich auch teilweise sehr, sehr schwierig ist. Uns fehlen ja teilweise, und das ist ja in anderen Sportarten genauso, und einfach Jahrgänge halt, ja, mittlerweile, ja. Weil es ja einfach, ja, in diesen Jahren, wo es halt los 6, 7, da war einfach nichts. Kein Handballsport, da war in der Schule kein Handball, war überhaupt kein Sport teilweise in der Schule gewesen. Und das ist halt eben wirklich richtig schwierig. Aber jetzt die Kinder, die ich halt habe im Handballcamp, klar, die sind total zu begeistern, ja. Da gibt's auch kein Handy, nix, ja, die werden noch weggelegt, ja. Dann sieht man auch, dass es auch ohne diesen Laptops und Tablets und Handys halt geht, ja. Die sind total begeistert. Und wir machen ja mittags, also es geht, die Handballcamps gehen morgens um 9, 9:30 gehen die los, bis um 12:30 so, und dann ist Mittagspause, ja, und selbst in der Mittagspause dann von 12:30 bis zu 13:45 geht, selbst da gehen die in die Halle und rennen dann in der Halle rum und pacen noch da ab, ja. Und dann geht's weiter bis um 4, ja. Also, die fragen nicht mal dann mit den Handys, oder können wir das mal machen oder das mal. Nein, sie gehen in die Halle und spielen dann Ball. Was mir aber aufgefallen ist, dass bei der Jugend schon, das gab es für uns früher nicht, wenn wir Training haben jetzt und ich trainiere, wie gesagt, jetzt die HSG Baunatal und da habe ich ja auch bei mir junge Leute drin, nur 18, 19, 20 Jahre alt und die kommen dann zu mir und sagen zu mir, Mike, Donnerstag kann ich zum Training, ich komme, weil meine Oma Geburtstag hat. Ja. Und das gibt's nicht mehr. Also da kann er zur Oma hingehen zum Geburtstag und dann muss er abends zum Training sein, sondern will kann am Abend wieder hingehen. Ja. Und diese Fragen, das hätten wir jetzt früher nie gegeben. Training ist Training, fertig. Ja. Und dieser Zug, den vermisse ich manchmal bei der Jugend. Ja. Da wird dann teilweise da mal vielleicht nochmal eine Ausrede fallen gelassen oder da eine Ausrede fallen gelassen, ja. Ja, und es wird auch viel diskutiert im Training. Wenn früher der Trainer was gesagt hat, dann war das Gesetz so ungefähr. Ja, jetzt tut man noch so ein bisschen nochmal, ja, könnt ihr nochmal da nochmal diskutieren, da nochmal diskutieren. Ja, das sind natürlich bei mir an der falschen Stelle. Ja, das merken sie dann auch schon. Ja. Da hat schon einiges getan, was das betrifft. Ja, klar.
Musst du dich da auch ein bisschen anpassen und lernen, dass die Generation von heute eben nicht die von vor 30, 40 Jahren ist?
Auf alle Fälle, das mache ich schon seit Jahren, mich da anpassen, auch ganz klar. Ich tue die auch mit ins Boot holen. Natürlich diejenigen auch, die auf dem Spielfeld auch die sind, die natürlich auch die Kohle aus dem Feuer halt rausholen sollen. Ja. Ich werde jetzt nicht den 18-Jährigen oder den 19-Jährigen dann fragen da, ja. Aber klar muss man natürlich auch auf die auch eingehen halt und auch zuhören und sowas. Aber es muss halt dann eben nach dem Training passieren, dass man dann nach dem Training mit denen spricht. Und ich mache auch Einzelgespräche, sage ihnen, pass auf, das erwarte ich von euch, was erwartet ihr von mir, ja, und so, das ist so ein gegenseitiges Nehmen und Geben halt. Und dann setzen wir uns nach 4, 5 Monaten wieder hin, was haben wir denn erreicht, ja, und so. Das mache ich schon auch, ja, und früher war das ja gar nicht so, ja. Früher, wie gesagt, früher Trainer gesagt, so und so, fertig.
Ja, die Zeiten, die haben sich eben geändert, das ist halt so, aber gerade die Kids, die Kleinen, haben die irgendwie noch eine Ahnung, dass da ein zweifacher deutscher Meister, zweifacher Pokalsieger und 165-facher Nationalspieler vor ihnen steht? Oder bist du einfach nur der Mike?
Also mittlerweile bin ich ja normal, weil ich weiß einfach schon ein bisschen älter bin auch. Aber es ist auch das Schöne, dass sie von mir Respekt haben vor dem, was ich halt jetzt bin und nicht, was ich mal früher geleistet habe oder so. Und das macht es ja einfach auch noch schöner für mich halt, dass ich sehe, dass ich eben bei den jungen Kindern immer noch gut ankomme und auch bei den kleinen Kindern halt. Ja, weil ich habe einen ganz guten Draht zu den Kleinen. In der Schule bin ich ja auch viel, in der Grundschule auch viel im Einsatz und so, ja. Na klar, sage ich ihnen dann manchmal, guck mal, pass mal auf, ihr googelt mal meinen Namen halt und sowas. Und dann kommen sie nächsten Tag, oh, der Herr Fuchrig, oh, hat man das gesagt. So, das sage ich schon ab und zu mal noch, ja. Das erzähle ich ihnen schon mal noch, ja.
Ja, ist ja auch ein bisschen länger her und von damals gibt es halt leider nicht so viele Aufnahmen. Das ist auch das Problem. Also, dass man sich deine Spiele oder deine Spielweise auch gar nicht mehr angucken kann. Ich habe dich noch spielen sehen und weiß, du warst auch ein relativ harter Hund.
Ja. Also ich weiß mal, ich war also nicht jetzt damals so unfair, aber schon hart oder so, ja klar. Ja. Ich meine, es ist ja auch so, dass viele Sachen ja auch früher, waren ja viele Sachen auch noch mehr erlaubt, auch im Handballsport, was ich jetzt gut finde, dass es nicht mehr erlaubt ist. Und das war zum Beispiel, war so ein ungeschriebenes Gesetz, war halt so, dass in den ersten 2, 3, 4, 5 Minuten hast du keine 2-Minuten-Strafe bekommen. So, und wenn du dann ein bisschen ausgepuffte Mannschaft halt hast, dann hast du natürlich am Anfang natürlich mal schön drauf gedonnert, zum Beispiel jetzt gegen eine jüngere Mannschaft, ja. Und da hast du die erstmal schön eingeschüchtert und es gab im Endeffekt nichts dafür, ja. Heute ist ja so, heute gibt es ja nach 2 Minuten vom Prinzip schon, egal welches Foul es ist, und es gibt halt dann auch schon eine rote Karte eben dann auch mal, ja. Das gab es früher nicht, ja. Da wurde erstmal ein bisschen das so laufen lassen. So, wie gesagt, wenn du so eine erfahrene Mannschaft hast, dann hast du erstmal die anderen eingeschüchtert schön halt, ne.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil man könnte ja meinen oder davon ausgehen, dass dir das nicht gefällt, dass es diese Entwicklung gibt, dass da eher mal eine 2-Minuten-Strafe gezeigt wird. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, findest du das ganz gut?
Genau. Weil wir hatten halt wirklich welche drin gehabt, ja, ich will ja wirklich jetzt auch keinen Namen nennen, die vom Prinzip kaum Handball spielen konnten, so ungefähr, aber da konnten sie halt richtig, richtig draufhauen, ja. Ich sag mal, die durften bis zur Mittellinie gehen und dann mussten sie aber rausgehen, ja, weil sie durften nicht in Angriff gehen. Und da gab es ja auch viele Strategen halt, ja, in den Jahren. Teilweise auch noch vor meiner Zeit noch so, wenn du in den 80er Jahren teilweise auch reingehst und die wirklich dann teilweise nur draufgekloppt haben oder so. Ja. Und das ist gut, dass es das halt nicht mehr gibt, dass es wirklich unterbunden worden ist. Und es ist auch schön, das zu sehen, wenn ich jetzt die Bundesliga sehe, wie man sich da auch akzeptiert. Und das im Handball ist es ja auch kein Problem. Im Handball ist es auch sowieso, auch früher bei uns war das so, dass man sich nach dem Spiel an die Hand gegeben hat und zusammen ein Bier getrunken hat, zusammen gesessen hat. Ja, das ist einfach toll, auch oder auch mit den Fans halt und so, ja. Aber ich finde es, wie gesagt, gut, dass das unterbunden wird, dass wirklich die Gesundheit der Spieler einfach da auch ganz klar im Vordergrund steht.
Abschließend, Mike, weil du eben so ein bisschen, ich will nicht sagen pessimistisch geklungen hast. Was können wir denn tun, damit wir in ein paar Jahren wieder mehr Kids haben, die Handball spielen?
Ja, und das ist ja schwierig, weil es geht ja hier nicht, vom Prinzip geht es ja gar nicht nur um den Handball, weil ich, wie gesagt, in den Schulen ja tätig bin. Es geht ja vom Prinzip alle Sportarten. Das Einzige, was so noch so, sag ich mal, so ein Selbstläufer ist, wobei ich das auch schon gehört, dass es auch nicht mehr so toll ist jetzt mit dem Zuwachs, ist halt Fußball. Weil du Fußball kannst da einfach schon, sag ich mal, mit 3, 4, bei meinem Kleiner ja auch, mit 3, 4 kannst du da schon vom Prinzip anfangen und schon die ersten Jugendmannschaften oder Bambinis machen halt, ne, was im Handball einfach nicht geht, weil es einfach zu kompliziert ist noch eben, die Bälle zu fangen und zu werfen halt, ne. Das kannst du nun mal eben erst ab, ja, 5, 6 Jahre machen und sowas. Und im Prinzip ist es so, ja, man muss halt gucken, dass man eben hier diese ansässigen Vereine, wie jetzt hier eben Melsungen halt oder so, ne, jetzt bei mir jetzt eben hier, ne, dass man eben da auch in die Schulen eben auch reingeht, ja, und dass man das eben dann auch da publik macht und das auch da fördert halt diesen Handballsport. Und ich tue auch ganz viel hier bei mir in Spangenberg. Wie gesagt, Spangenberg bin ich in der Schule hier und da mit den Handball-AGs. Ja, ich war früher in der Karl-Rehbein-Schule, habe mit der Karl-Rehbein-Schule auch, haben wir sogar geschafft, Jugend trainiert für Olympia, haben auch sogar auch teilgenommen in Berlin dann beim Landesentscheid, beim Bundesentscheid sind wir gewesen. Dann in Berlin haben wir sogar geschafft gehabt mit der Karl-Rehbein-Schule auch. Ja, also ich versuche da schon sehr viel. Aber es ist halt, ja, schwierig. Ja. Und man sieht es dann teilweise auch bei diesen Anmeldungen, was natürlich auch wieder dem Corona geschuldet ist, auch bei anderen Sportarten in der Schule, dass halt die Anmeldezahlen nicht mehr die sind, wie wir vor 6, 7, 8 Jahren hatten.
Ja, ich bleibe trotzdem optimistisch und hoffe, dass das in Zukunft wieder besser wird. Ich glaube, wenn wir jetzt diesen Winter nochmal überstehen, dann können wir nächsten Sommer richtig durchstarten. Und ich hoffe, dass wir die Generation, die wir jetzt vielleicht verloren haben, dann vielleicht dann auch ein bisschen wieder zurückgewinnen können. Mike, vielen Dank für ein tolles und offenes Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das war's dann auch mit der heutigen Ausgabe. Wir sind mal wieder durch. Alle weiteren Informationen, ihr wisst das, bekommt ihr auf den sozialen Kanälen unter facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Und logischerweise hören wir uns in 7 Tagen dann wieder. Tschüss zusammen.